Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Freunde, der Schweizer Diplomat Karl Lutz wird im Jahr 1942 als Vizekonsul nach Budapest versetzt. So kommt er an einen Ort, der sich wenig später zu einem Brennpunkt des Holocaust entwickelt. Den Juden in der Stadt droht die Deportation nach Auschwitz. Moshe Kraus, Repräsentant der Jewish Agency in Budapest, erwirkt von der britischen Regierung ein Kontingent für die Einwanderung von 8000 ungarischen Juden nach Israel. Er überredet Lutz dazu, seine guten Kontakte zugunsten der Bedrängten zu nutzen. Lutz sucht daraufhin den Hauptorganisator des Völkermords, Adolf Eichmann, auf. Er will die deutsche Zustimmung für die Israel-Aktion erhalten. Zu seiner Überraschung willigt die deutsche Seite ein. 8000 Budapester Juden können bis zu ihrer späteren Auswanderung unter den Schutz der Schweiz gestellt werden. Und Lutz erkennt seine Chance. Ohne Absprache mit seinem Ministerium in Bern stattet er tausende Juden mit Schweizer Schutzpässen aus. Als ein Ansturm Hilfesuchender auf das Schweizer Konsulat einsetzt, lässt Lutz die von 1 bis 8.000 durchnummerierten Pässe gleich mehrfach ausstellen, um so noch mehr Menschen retten zu können. Er vertraut darauf, dass die Deutschen den Schwindel nicht durchschauen werden. Als Lutz 1945 nach Kriegsende in die Schweiz zurückkehrt, erwartet er einen offiziellen Dank von seiner Regierung. Stattdessen tadelt ihn das Außendepartement in Bern wegen der Überschreitung seiner Kompetenzen. Lutz ist bis heute ein verkannter Held. Es gibt noch einen verkannten Helden, und das ist der Samariter im Gleichnis Jesu vom barmherzigen Samariter. Unter all den verschiedenen Gleichnissen Jesu ist dieses Gleichnis, das Gleichnis vom barmherzigen Samariter, wohl das am meisten verkannte und auch missverstandene Gleichnis. Fakt ist, der barmherzige Samariter ist in Jahren und Jahrzehnten zu einer müden Stereotype verkommen. Er steht sehr allgemein und sehr unscharf für einen Menschen, der engagiert, zugewandt und freundlich zu anderen Leuten ist. Er dient als moralisches Vorbild, um Menschen zu einem freundlicheren Miteinander zu motivieren. Aber damit ist er in grober Weise missverstanden. Denn der Samariter soll weder ein moralisches Vorbild noch eine Stereotype für sozial nützliches Verhalten sein. Andere verstehen den barmherzigen Samariter als Modell für soziales und politisches Engagement, um weltweit Strukturen von Unrecht, Unterdrückung, Rassismus und Ausbeutung zu beseitigen. Jim Wallace, Gründer der christlichen Kommune Sojourners und Bestsellerautor, schreibt mit Blick auf den barmherzigen Samariter, er schreibt, es ist wirklich eine sehr gute Nachricht, dass heute viele barmherzige Samariter auf den Straßen unterwegs sind, vor allem junge Leute. Sie gehen nicht vorüber, sondern halten an, um denen zu helfen, die ausgeraubt, misshandelt, für tot gehalten, liegen gelassen werden. Einige von ihnen sind religiös Glaubende, andere nicht. Aber sie sind alle überzeugt, dass ihr Nächster nicht durch Hautfarbe, Glaube, Religion oder sonstige Grenzen definiert wird, sondern dass wir alle Gottes Kinder sind und einen Anspruch darauf haben, fair behandelt zu werden. Egal, ob es sich um Hochschulstudenten in Amerika oder um junge Leute handelt, die unter gefährlichen Bedingungen in den Minen des östlichen Kongos schuften, sie schließen sich alle als barmherzige Samariter zusammen. Und auch damit ist das Gleichnis vom barmherzigen Samariter komplett missverstanden. Denn der barmherzige Samariter ist kein Modell für den politischen Kampf gegen Unrecht, Unterdrückung, Rassismus und Ausbeutung. Das Samariter-Gleichnis hat in Wahrheit das eine und einzige Ziel, tiefsitzende Selbstgerechtigkeit zu zertrümmern und Gewissen, die sich im Tiefschlaf befinden, aufzuwecken. Und so Menschen bereit zu machen für die Vergebung und die Gnade Gottes. Der verkannte Samariter oder Liebe ohne Limit heißt heute Morgen unser Thema. Wir wollen dieses Gleichnis jetzt gleich sehr genau anschauen und seine wahre Botschaft entdecken. Wir hören zunächst aus dem Lukas-Evangelium Kapitel 10, die Verse 25 bis 37. Ein Gesetzeslehrer wollte Jesus auf die Probe stellen. Rabbi, fragte er, was muss ich getan haben, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus fragte zurück, was steht denn im Gesetz, was liest du dort? Er erwiderte, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit all deiner Kraft und deinem ganzen Verstand, und deinen Nächsten sollst du lieben wie dich selbst. Du hast richtig geantwortet, sagte Jesus, tu das, dann wirst du leben. Doch der Gesetzeslehrer wollte sich rechtfertigen, deshalb fragte er Jesus, und wer ist mein Nächster? Jesus nahm die Frage auf und erzählte die folgende Geschichte. Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinunter. Unterwegs wurde er von Räubern überfallen. Sie nahmen ihm alles weg, schlugen ihn zusammen und ließen ihn halbtot liegen. Zufällig ging ein Priester den gleichen Weg hinab. Er sah den Mann liegen und machte einen Bogen um ihn. Genauso verhielt sich ein Levit. Auch er machte einen großen Bogen um den Überfallenen. Schließlich näherte sich ein Samaritaner. Als er den Mann sah, empfand er tiefes Mitleid. Er ging zu ihm hin, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und verband sie. Dann setzte er ihn auf sein eigenes Reittier, brachte ihn in ein Gasthaus und versorgte ihn dort. Am nächsten Morgen zog er 2 Denare aus seinem Geldbeutel, gab sie dem Wirt und sagte, kümmere dich um ihn, wenn du noch mehr brauchst, will ich es dir bezahlen, wenn ich zurückkomme. Was meinst du, fragte Jesus den Gesetzeslehrer, wer von den dreien hat als Nächster an dem Überfallenen gehandelt? Der, der barmherzig war und ihm geholfen hat, erwiderte er. Dann geh und mach es genauso, sagte Jesus. Amen. Alles fängt damit an, dass ein Gesetzeslehrer eine Frage stellt. Der Mann plant, Jesus auf die Probe zu stellen. Ganz rein sind seine Motive also nicht, aber die Frage, die er stellt, ist die beste Frage, die ein Mensch überhaupt stellen kann. Was muss ich getan haben, um das ewige Leben zu bekommen? Und Jesus fragt zurück. Jesus liebte Gegenfragen. Er liebte Gegenfragen, um seine Gesprächspartner ins Nachdenken zu bringen. Was steht denn im Gesetz? Was liest du dort? Eigentlich steht da wörtlich, was rezitierst du dort? Also laut. Und der Mann reagiert prompt, er zitiert das Schema Israel. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit all deiner Kraft und deinem ganzen Verstand. Und deinen Nächsten sollst du lieben wie dich selbst. Was bedeutete das? Das bedeutete perfekte Liebe zu Gott und perfekte Liebe zum Nächsten. So weit, so gut. Aber da gibt es ein Problem. Der Gesetzeslehrer ist zutiefst davon überzeugt, dass er das schon zu 100% leistet. Perfekte Liebe zu Gott und perfekte Liebe zum Nächsten. Das ist grotesk. Denn kein Mensch lebt in perfekter Liebe zu Gott und perfekter Liebe zum Nächsten. Aber der Mann glaubt das trotzdem. Sein Gewissen arbeitet nicht. Es schläft tief und fest und warnt ihn darum auch nicht vor seinem Irrtum. Und der Grund dafür, dass das so ist, ist ausgerechnet die Religion. Findige Köpfe damals hatten zu den Gesetzen des Mose Tausende von Ausführungsbestimmungen erfunden. Zusammengefasst hatten sie die in einem Buch, das sie Mischna nannten. Später wurde daraus der Talmud. Diese vielen, vielen, es sind einige tausend Geh- und Verbote, hielt der Gesetzeslehrer ein. Das war wirklich schwer. Aber es war machbar. Denn all diese vielen, vielen Ausführungsbestimmungen, die zielten allesamt nur auf ein äußeres Verhalten ab und sie koppelten sich vom Herz des Menschen los. Jesus hat sehr schnell erkannt, was mit diesem bedauernswerten Menschen los war. Er sah, dass das eigentlich ein hoffnungsloser Fall war, aber er hat ihn dennoch nicht aufgegeben. Und dann sagt der gelehrte Mann, man könne ja wenigstens noch drüber sprechen, wer denn sein Nächster genau sei, dem er perfekt mit Liebe begegnen solle. Wer ist denn mein Nächster, fragt er. Vielleicht habe Jesus ja noch eine bessere Definition als er selbst. Man könnte ein Lehrgespräch führen. Und da fasst Jesus zu und präsentiert ihm das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Sein Ziel dabei ist es, das erstarrte Gewissen dieses Mannes zum Leben zu erwecken. Und das schauen wir uns jetzt an. Punkt 1, eine erschreckende Gleichgültigkeit. Lukas 10, 29 bis 30. Doch der Gesetzeslehrer wollte sich rechtfertigen. Deshalb fragte er Jesus, und wer ist mein Nächster? Jesus nahm die Frage auf und erzählte die folgende Geschichte. Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinunter. Unterwegs wurde er von Räubern überfallen, sie nahmen ihm alles weg, schlugen ihn zusammen und ließen ihn halbtot liegen. Die Stadt Jerusalem liegt in einer Höhe von 900 Meter über dem Meeresspiegel. Jericho liegt 300 Meter unter dem Meeresspiegel. Beide verbindet eine lange, gewundene und ziemlich steile Straße von 27 Kilometern Länge. Die Straße gibt es heute noch und sie ängstigt viele, die mit dem Bus von Jericho nach Jerusalem oder von Jerusalem nach Jericho fahren. Denn diese Straße führt an Abgründen vorbei, die einen schaudern lassen. Damals stand es durchaus nicht besser, denn dieser Fahrweg war zu den irdischen Lebzeiten Jesu ein bevorzugtes Rückzugsgebiet von Straßenräubern und Wegelagerern. Wer von diesen Kriminellen überfallen wurde, tat gut daran, sich nicht auf einen Kampf einzulassen. Wer sich nicht wehrte, wurde in der Regel von Schlägen verschont. Wer sich aber zur Wehr setzte, musste damit rechnen, gnadenlos zusammengeschlagen zu werden. Der Mann im Gleichnis, ein Jude, der auf der Straße nach Jericho überfallen wird, begeht den Fehler, Widerstand zu leisten. Wörtlich übersetzt heißt es in Vers 30, sie schlugen ihn immer weiter zusammen. Halb tot, also ohne Bewusstsein, bleibt er liegen. Außer seiner Unterwäsche lässt man ihm nichts. Der Mann befindet sich in verzweifelter Lage. Vers 31, zufällig ging ein Priester den gleichen Weg hinab. Er sah den Mann liegen und machte einen Bogen um ihn. Tempelpriester gehörten damals zur Elite der jüdischen Gesellschaft. Ihr Dienst im Tempel dauerte in der Regel 14 Tage im Jahr. Dann kehrten sie in ihre Wohnorte zurück. Der Priester, der auf der Straße nach Jericho unterwegs ist, befindet sich aller Wahrscheinlichkeit nach auf dem Weg nach zu Hause. Als Priester gehörte er zu den Wohlhabenden im Land, ganz klar. Selbstverständlich hatte er ein Lasttier dabei, zum Beispiel einen Esel, der sein Gepäck trug. Er hätte den bewusstlosen Mann am Stadtstraßenrand also ganz gut abtransportieren können. Aber, so berichtet das Gleichnis, er sah den Mann liegen und machte einen Bogen um ihn. Traditionell kommt der Priester in den Auslegungen dieses Gleichnisses ziemlich schlecht weg. Er ist durchaus unsympathisch, weil er eine erschreckende Gleichgültigkeit an den Tag legt. Das stimmt. Es ist darum recht einfach, ihn zu verurteilen. Dabei wird eines allerdings leicht übersehen. Wer den Priester verurteilt, verurteilt auch sich selbst. Denn meistens handeln wir Menschen genau wie dieser Priester. Meistens handeln wir genau wie er. In dem gleichgültigen Priester treten wir uns selbst gegenüber. Die Gleichgültigkeit des Priesters schockiert natürlich. Allerdings haben manche an dieser Stelle auch einen Einwand. Sie sagen sinngemäß, na ja, der Priester konnte doch nicht wissen, ob der Mann am Straßenrand vielleicht tot war. Und wenn das der Fall war und er hätte ihn berührt, dann wäre er doch unrein, rituell unrein geworden. Der hätte nach Jerusalem zurückkehren und sich einem wochenlangen, sehr aufwendigen Reinigungsprozess unterziehen müssen. Also konnte der doch gar nicht anders entscheiden. Es stellt sich also die Frage, hat der Priester nicht am Ende doch richtig entschieden? War die rituelle Reinheit nicht am Ende doch wichtiger als die Barmherzigkeit. Was sagt die Bibel zu diesem Konflikt? Im Buch des Propheten Micha wird die Sache thematisiert. Da heißt es in Micha 6, Vers 6 bis 7, womit soll ich zum Herrn kommen? Wie soll ich mich beugen vor dem hohen Gott? Soll ich mit Brandopfern vor ihn treten oder einjährigen Kälbern? Wird der Herr sich über Tausende von Schafböcken freuen oder 10.000 Bäche von Olivenöl? Soll ich meinen Ältesten für meine Vergehen opfern, meinen eigenen Sohn für mein Versagen? Tja, hier geht es ums Tagwerk der Priester, um Opfer und Rituale. Und der Prophet Micha fragt, was ist vor Gott eigentlich am wichtigsten? Opfer und Rituale oder was? Und dann gibt Gott selbst im folgenden Vers die Antwort. Micha 6, 8, man hat dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir erwartet. Du musst dich nur an sein Recht halten, es lieben, gütig zu sein und demütig sein vor deinem Gott. Die Antwort ist klar. Gott erwartet von seinem Volk, dass es sich an seine Gebote hält, dass es gerne gütig ist und in Demut lebt vor ihm. Und das bezog sich bitte, bitte nicht nur auf das eigene Volk, sondern ausdrücklich auch auf Fremde, also Migranten. Im dritten Buch Mose, Kapitel 19, 33 bis 34 heißt es, wenn ein Fremder mit euch zusammen in eurem Land lebt, dürft ihr ihn nicht unterdrücken. Wie ein Einheimischer soll er euch gelten und du sollst ihn lieben wie dich selbst. Das heißt, selbst wenn der bewusstlose Mann am Straßenrand ein Fremder, ein Migrant gewesen wäre, hätte die Pflicht bestanden, ihn zu lieben wie sich selbst. Also ihm sofort zu helfen. Vers 32, genauso verhielt sich ein Levit. Auch er machte einen großen Bogen um den Überfallenen. Die Leviten waren die Assistenten der Priester und wirkten eng mit ihnen zusammen. Also die bildeten ein Team. Möglich, dass der Levit, der nach dem Priester die Straße entlang kommt, gerade mit ihm im Tempel zusammengearbeitet hatte. Er sieht, dass der Priester sich dafür entscheidet, den verletzten Mann liegen zu lassen und zu ignorieren. Das macht ihm die Entscheidung leichter. Er macht einen großen Bogen um den Mann und geht seiner Wege. Jetzt wird es spannend. Dazu muss man wissen, dass in Israel Geschichten mit Dreierstruktur sehr beliebt waren. Tauchte als erstes ein Priester in so einer Geschichte auf, erwarteten die Zuhörer automatisch als zweiten einen Leviten und als drittens einen frommen Juden. Wenn der nun dem verletzten Mann am Straßenrand half, wurde das von den Zuhörern mit wohlwollendem Beifall quittiert. Und exakt an dieser Stelle bricht Jesus nun aus diesem Erwartungsschema aus. Der dritte Mann ist nämlich nicht ein frommer Jude, sondern ausgerechnet ein Samariter. Das bedeutet, die Geschichte explodiert den Leuten förmlich ins Gesicht. Die bloße Existenz der Samariter wurde damals als etwas Böses betrachtet. Sie waren Parias, Unberührbare. Wenn man damals etwas Beleidigendes über einen Menschen sagen wollte, dann nannte man ihn einen Samariter. Auch Jesus wurde in dieser Weise beschimpft. Das können Sie im Johannesevangelium Kapitel 8, Vers 48 nachlesen. Da heißt es, haben wir nicht recht, empörten sich die Juden, du bist ein samaritanischer Teufel. Ein Dämon hat dich in seiner Gewalt. Ausgerechnet ein Samariter ist nun derjenige, der sich dem Bewusstlosen am Straßenrand zuwendet. Das muss für die meisten Zuhörer Jesu damals nicht nur schockierend, sondern geradezu provozierend gewirkt haben. Ein Samaritaner, der einem Juden in höchster Not hilft, das war skandalös und undenkbar, weil nicht sein kann, was nicht sein darf. Punkt 2, ein außergewöhnliches Engagement. Vers 33, schließlich näherte sich ein Samaritaner. Als er den Mann sah, empfand er tiefes Mitleid. Er ging zu ihm hin, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und verband sie. Der Fokus des Gleichnisses wendet sich jetzt der Hauptperson, dem Samaritaner, zu. Und jetzt lohnt es genau hinzuschauen. Der samaritische Mann holt Wein und Öl aus seinem Gepäck. Das waren teure Lebensmittel, die bestimmt nicht zur Wundreinigung, sondern zum Genuss gedacht waren. Der samaritische Mann setzt sie trotzdem bedenkenlos ein, weil er nichts anderes hat. Er setzt faktisch alles ein, was ihm zur Verfügung steht. Dann verbindet er die Wunden des Schwerverletzten. Naja, wenn Menschen heute mit dem Auto unterwegs sind, haben sie einen Verbandskasten dabei. Das ist Vorschrift. Der Samariter hatte aller Wahrscheinlichkeit nach keinen Verbandskasten dabei. Wie also konnte er den bewusstlosen Mann verbinden? Er musste entweder sein Ersatzhemd zerreißen, wenn ihm ein Ersatzhemd zur Verfügung stand, oder er musste das Hemd ausziehen, das er anhatte, und Verbände daraus machen. Im Unterschied zu heute hatten die Menschen in Israel damals maximal 2 Hemden in ihrer Garderobe. Wie viel haben Sie? Damals nur 2, aber das waren die Gutbetuchten. 1 für den Sommer und 1 für den Winter. Die meisten besaßen aber nur ein einziges Hemd. Der Samariter war also bereit, sein einziges und darum auch letztes Hemd zu zerreißen und wegzugeben. Für einen Mann, den er nicht kannte und der sein Feind war. Vers 34, dann setzte er ihn auf sein eigenes Reittier, brachte ihn in ein Gasthaus und versorgte ihn dort. Für Menschen in Westeuropa des 21. Jahrhunderts klingt dieser Satz nicht weiter aufregend. Er wirkt fast wie eine Selbstverständlichkeit. Und genau das war es nicht. Zwischen Jerusalem und Jericho gab es kein Gasthaus, kein sogenanntes Pandocheion. Das nächste Gasthaus, das der Samariter ansteuern konnte, befand sich in Jericho selbst. Und Jericho war eine jüdische Stadt. Das bedeutete, wenn der Samariter diese Stadt betrat, riskierte er sein Leben. Wenn er die Stadt mit einem verletzten Mann auf seinem Esel betrat, war sein Leben keinen Penny mehr wert, denn alle Bewohner der Stadt würden selbstverständlich davon ausgehen, dass er selbst für den beklagenswerten Zustand dieses Mannes verantwortlich war. Egal wie glaubwürdig er das Gegenteil beteuern würde. Der Samariter ging das Risiko ein, in Jericho ganz schlicht gelyncht zu werden. Man stelle sich die Stadt Dodge City im Westen der USA im Jahr 1850 vor. Eines Tages reitet ein Indianer in die Stadt. Vor ihm auf seinem Pferd liegt ein Cowboy, dem Tode nahe, dem 2 Pfeile im Rücken stecken. Der Indianer mietet nun einen Raum über dem Saloon und betreut den Verletzten während der Nacht. Wie würden die Bürger von Dodge City reagieren, wenn der Indianer am folgenden Morgen den Saloon verließ? Nun, es ist sehr wahrscheinlich, dass sich die Bürger der Stadt zusammenrotten und den Indianer töten würden, auch wenn er dem Cowboy geholfen hatte. Zurück zu dem samaritischen Mann. Als er am nächsten Morgen das Gasthaus verlässt, muss er damit rechnen, dass ihn draußen eine feindliche, aggressive Menschenmenge erwartet. Er weiß nicht, ob er mit einer gesalzenen Tracht Prügel davonkommen wird oder sein Leben verlieren. Warum setzt er sich dem enormen Risiko aus? Der Samariter hätte doch den verletzten jüdischen Mann einfach auch am Rand der Stadt Jericho ablegen können, um sich dann rasch davon zu machen. Jeder normale Mensch hätte das gemacht, aber der Samariter setzt sein Leben aufs Spiel. Er geht bis zum Äußersten. Und damit nicht genug, der samaritische Mann geht noch einen großen Schritt weiter. Vers 35. Am nächsten Morgen zog er 2 Denare aus seinem Geldbeutel, gab sie dem Wirt und sagte, kümmere dich um ihn, wenn du noch mehr brauchst, will ich es dir bezahlen, wenn ich zurückkomme. 2 Denare, ich habe es recherchiert, reichte damals für 2 Wochen im Gasthaus. Der Samariter zahlt sie. Das hört sich harmlos an. Aber es steckt eine tödliche Gefahr dahinter. Wenn nämlich jemand die Kosten für eine Gasthausübernachtung nicht bezahlen konnte, war der Gasthausdirektor berechtigt, ihn als Sklaven zu verkaufen. Das war die allgemeine Gesetzeslage in Israel. So konnte und so wurde mit zahlungsunfähigen Schuldnern verfahren. Matthäus 18,25, können Sie es nachlesen. Der verletzte Mann aber konnte nichts bezahlen. Er war ja völlig ausgeraubt worden. Er hatte nicht mal mehr seine Kleidung. Es bestand darum die Gefahr, dass der verletzte Mann nach Ablauf von 2 Wochen erst halb genesen in die Sklaverei verkauft werden würde. Der Samariter weiß um die Gefahr, denn er kennt die Gesetze. Er bietet an, zurückzukommen und alle aufgelaufenen Kosten zu begleichen, damit der Mann nicht in Sklaverei endet. Das ist gefährlich. Er muss sich nämlich zum zweiten Mal in eine ihm feindlich gesonnene Stadt hineinwagen. Wie das ausgehen wird, weiß er nicht. Und wenn er zurückkehrt und kann die aufgelaufenen Kosten nicht vollständig bezahlen, muss er damit rechnen, selbst in die Sklaverei verkauft zu werden. Der Samariter setzt sein Leben für den verletzten jüdischen Mann ein. Er tut das mehrfach und er geht dabei bis zum Äußersten. Er praktiziert Liebe ohne Limit. Was dieser Mann tut, ist outstanding. Es ist ohne Beispiel. Liebe ohne Limit. Letzter Punkt, eine bestürzende Schlussfolgerung. Verse 36 bis 37. Was meinst du, fragte Jesus den Gesetzeslehrer. Wer von den dreien hat als Nächster an dem Überfallenen gehandelt?
Der barmherzig war und ihm geholfen hat, erwiderte er.
Dann geh und mach es genauso, sagte Jesus. Wer ist mein Nächster, hatte der Gesetzeslehrer gefragt. Jesus dreht die Antwort auf die Frage um. Was meinst du? Wer von den dreien hat als Nächster an dem Überfallenen gehandelt? Jetzt geht es also nicht um eine mehr oder weniger abstrakte Diskussion darüber, wer denn nun mein Nächster ist und wer nicht. Jetzt geht es darum, was es bedeutet, als ein Nächster zu handeln. Und der Gesetzeslehrer antwortet spontan und direkt die einzig mögliche Antwort, der barmherzig war und ihm geholfen hat. Vielleicht hat der Gelehrte in diesem Moment sich gerade noch gefragt, worauf Jesus jetzt wohl hinaus wollen könnte, aber er muss nicht lange warten. Jesus präsentiert ihm eine Schlussfolgerung, die wie ein Hammerschlag gewirkt haben muss. Er sagt, dann geh und mach es genauso. So ein kurzer Satz und so viel Dynamit drin. Erinnern wir uns, der Gesetzeslehrer war sich sehr sicher gewesen, in der perfekten Liebe zu Gott und in der perfekten Liebe zu seinem Nächsten zu leben. Nur eine Detaildiskussion wollte er noch führen. Aber jetzt, nachdem das Gleichnis von dem barmherzigen Samariter seine Ohren erreicht hat, ist die Lage verändert. Geh und mach es genauso, lautet die Schlussfolgerung, die Jesus ihn mit auf den Weg gibt. Was heißt denn das genau? Es heißt dies. Die Nächstenliebe des Samariters ist eine Liebe ohne Limit. Sie umfasst den Todfeind mit und sie geht für ihn bis zum Äußersten des Äußeren. Die Liebe des Samariters ist eine Liebe ohne Limit und das ist das, was Gott unter perfekter Liebe versteht. Sie setzt bedenkenlos alles ein. Sie riskiert die eigene Existenz. Und das nicht, bitte, bitte, ein einziges Mal im Leben, auch nicht zwei, drei oder viermal im Leben, sondern immer, jeden Tag, jede Stunde. Der Gesetzeslehrer dürfte seinen Ohren nicht getraut haben. Wenn das der Maßstab war, der an ihn angelegt wurde, dann war er ein Blindgänger, ein Versager, ein verlorener Mensch. Niemand konnte so einem Maßstab gerecht werden, niemand, am allerwenigsten er selbst. Wenn das der Maßstab war, dann gab es für ihn keine Hoffnung, jemals das ewige Leben zu erreichen. Dann hatte er ausgespielt. Game over. Der Bericht des Lukas schweigt sich darüber aus, wie es mit dem Gesetzeslehrer weitergegangen ist. Hat er begriffen, wie kaputt sein eigenes Gewissen war? Hat er begriffen, dass er mit einer gewaltigen Selbsttäuschung, einer fulminanten Lebenslüge gelebt hatte? Und hat er dann doch noch das einzig Wahre getan und ist auf die Knie gegangen, um Gott um Gnade und Vergebung anzuflehen? Wir wissen es nicht. Eines aber ist sehr klar. Es gibt nur einen einzigen, der die Liebe ohne Limit wirklich gelebt hat. Und das ist Jesus. Er setzte bedenkenlos alles ein. Er ging bis ans Limit. Und das für Menschen, die von Natur aus Feinde Gottes sind. Jesus ist der Einzige, der jemals auf dieser Erde die perfekte Liebe zu Gott und die perfekte Liebe zum Nächsten gelebt hat. Alle anderen, auch wir, bleiben weit, weit hinter ihm zurück. Aber, Gottlob, wer Jesus annimmt als den Herrn und König seines Lebens und seinen Sühnetod am Kreuz persönlich für sich gelten lässt, der steht vor Gott, dem Vater, da wie Jesus selbst. Der steht da wie einer, der die Liebe ohne Limit immer und immer und immer gelebt hat. Jesus ist unsere Hoffnung. Er ist die einzige Hoffnung. Amen. Jetzt kommt ein sehr schönes Lied, die blinde Lieder.